Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Die DFB-Pokalsensation, Booster für Gladbach, Langzeitwirkung für die Bayern.
Kofeld und Wolfsburg, geht das gut?
Carly Lloyd geht in den verdienten Ruhestand.
Spielt bald ein Deutscher im Rugby-Nationalteam der All Blacks?
Das sind am heutigen Donnerstag die Fragen, die wir mit dem Wissensstand jetzt um 7.07 Uhr beantworten wollen. Dazu gibt's Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte.
Guten Morgen also zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, auch heute mit vielen, vielen tollen Themen, mit freundlicher Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und ich bin immer noch erschüttert und nicht gerührt. Gut, Leverkusen macht Leverkusen-Dinge, klar, Pleite gegen den KSC hat mich am Ende jetzt nicht groß überrascht. Aber was war denn da in Gladbach gestern los? Mann, waren die gut, also die Gladbacher.
Also die waren sogar sehr gut. Die haben gespielt wie entfesselt, gepresst wie die Teufel. Aber bitte, wo waren die Bayern beim 0:5? 0:5. Damit waren sie am Ende sogar noch gut bedient, oder?
Hätte auch höher ausgehen können, ja. Die wurden eiskalt Unfassbar. Erwischt und hatten dann nach diesem eiskalten Schock gleich zu Beginn überhaupt keinen Plan. Gibt's dazu eigentlich Langzeitstudien? Nee, gibt's nämlich nicht, ne? Also die wissen das auch nicht, wie das ist, wenn man plötzlich nach 20 Minuten 0:3 hinten liegt. Also das ist eine völlig neue Geschichte gewesen. Und sie fanden dann vor allem keine Ordnung, keine kollektive Ordnung, um das irgendwie wieder vernünftig Bayern-like in die Reihe zu kriegen. Die rannten da komplett ungeordnet übers Feld. Die haben sich von Gladbach in die Breite ziehen lassen und in gefährlichen Räumen kein Ball zum Mitspieler gekriegt.
Ja, das ist schon unfassbar. Sie kamen auch immer einen Schritt zu spät, deshalb auch quasi keine Torchance für die Bayern. Und zudem waren sie extrem konteranfällig. Das sind sie häufiger mal, aber so offen wie ein Scheunentor habe ich den Verein noch nie gesehen oder selten gesehen, muss man sagen. Und als sie alles nach vorne werfen mussten, da wurde es hinten noch viel schlimmer.
Ja, aber Gladbach spielte auch 54 Minuten eigentlich zu 12, ne? Denn Upamecano, der hatte irgendwie das falsche Trikot an, so hat er zumindest gespielt. Der war der Gockel im defensiven Hühnerhaufen da bei den Bayern, der war komplett neben der Spur.
Also ich meine, man kann jetzt noch sagen, jetzt weiß man wenigstens mal, wie sich andere Teams Woche für Woche fühlen. Das ist, vielleicht können sich die Bayern da jetzt mal reinversetzen, aber die Frage ist, woran hat's gelegen? Also es ist die störende Debatte um Kimmich und Hernandez. Zumindest der ist ja jetzt erstmal aus der Schusslinie, was zumindest die Haftstrafe angeht. Der Trainer, der seit einer Woche nicht beim Team ist, das alles hat vielleicht sicher auch belastet, aber erklärt das so einen Auftritt, so eine Schockstarre?
Boah, ja, schwer zu sagen. Also ich will Ihnen den Willen gar nicht absprechen, aber es stand, was ich eben schon sagte, keine Mannschaft auf dem Platz. Jeder machte da irgendwas für sich auf eigene Faust, da griff kein Rädchen ins andere, wie das sonst der Fall ist. Also es scheint mir tatsächlich, dass eine Woche so ohne Trainer, ohne Cheftrainer, dann wohl doch ein bisschen zu viel ist, selbst für so eine Startruppe. Da fehlt dann wohl doch dieser dauernd reinbrüllende Nagelsmann draußen. So sehr, dass da eben dann keiner vernünftig zur Ordnung gerufen wird. Ich will Dino Topmöller da jetzt überhaupt nichts vorwerfen und auch nichts unterstellen, aber der wirkt schon sehr ruhig, anders als Nagelsmann eben. Der hat wahrscheinlich seine Küche zu Hause zerlegt. Und bei Gladbach, gut, die profitierten vom Blitzstart, aber da sah man auch, dass über die 90 Minuten da ein Plan hintersteckte. Und der ging dann am Ende auch verdientermaßen auf, weil alle mitzogen und natürlich auch Sahnetage erwischten. Und bei den Bayern keiner.
Ja, Ja, eben. Also das ist das sowas. Also da musst du dann sagen, hast du Scheiße am Schuh. Ja, also das ist, es ist alle einfach so. Jetzt es wird spannend, welche Langzeitwirkung das auf dieser Nadelstich dann schon hat. Also ist es ein Booster für Gladbach oder sind es auch Langzeitschäden für die Bayern?
Ja, diese Impfproblematik, die kriegen wir da glaube ich nicht wieder raus aus diesem Thema. Aber ja, du hast es eben schon angedeutet. Scheiße am Schuh. Ja, es ist manchmal wahrscheinlich so, wie Andi Brehme das mal gesagt hat. Er ist ja nicht umsonst einer der größten Fußballphilosophen in Deutschland. Aber vielleicht war es für die Bayern dann auch mal wieder ein Dämpfer zur richtigen Zeit, bevor man sich zu sicher fühlt und meint, man kann alles irgendwie so mit einem Fuß da dann in Grund und Boden spielen. Jetzt ist man selber mal in Grund und Boden gespielt worden. Und es war natürlich auch unterm Strich ja auch nur der Pokal, aber zwei Achtelfinals in Folge ohne die Münchner, das ist auch schon historisch, das gab es zuletzt 94, 95. Und wenn wir dann nochmal auf die Gladbacher kommen, weil die natürlich bei dieser ganzen Analyse ein bisschen zu wenig gewürdigt wurden, die waren schon richtig gut und für Trainer Hütter ist das natürlich dann auch erstmal wieder was, was ihm Ruhe bringt und der ganzen Mannschaft auch Selbstvertrauen bei der Suche und der Hoffnung, dass sie endlich Konstanz in ihre Leistung reinkriegen.
Stand jetzt aktuell.
Der VfL Wolfsburg hat den Florian Kohfeldt, der mittlerweile einen neuen Trainer gefunden. Der Ex-Coach von Werder Bremen soll es also bei den Wölfen richten. Das schaffen, was Marc van Bommel nicht hinbekommen hat. Und Kohfeldt hat, wie er selbst sagt, keine Sekunde gezögert, dieses Angebot anzunehmen.
Ja, warum sollte er auch? Das ist natürlich die Chance, auf die Kohfeldt letztlich seit seinem Rausschmiss bei Werder gewartet hat. Eine Möglichkeit zu zeigen, dass er nicht so schlecht ist, wie man es ihm bei Werder zuletzt immer vorgeworfen hatte. Einfach zu zeigen, dass er 2018 zu Recht auch als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden ist. Dass er zu Recht schon in Dortmund und in Gladbach auch als Wunschkandidat gehandelt worden war oder gehandelt worden sein soll. Ja, und dass es einfach nicht nur seine Schuld war, dass bei Werder am Ende letztlich alles den Bach runterging.
Ja, also ich meine, dafür spricht ja auch Werder, die sind ja völlig aus dem Tritt, ja, also da passiert ja gar nichts in der zweiten Liga, im Mittelmaß dümpeln sie herum, Tendenz ja fast schon eher nach unten als nach oben, also der Osterdeich, da bröckelt es ja an allen Ecken und Enden. Ja,
genau, und nun hat Kohfeldt eben die Chance, sein eigenes Image ein bisschen aufzupolieren und findet anders als bei Werder jetzt in Wolfsburg natürlich auch schon fast paradiesische Zustände vor, das muss man ja auch mal sagen, ruhiges Umfeld, gut, das hat er lange in Bremen auch, bis da dann die Stimmung auch mal kippt, aber in Wolfsburg ist es natürlich auch medial dann auch nochmal ruhiger als bei anderen Vereinen. Er hat ein prall gefülltes Clubkonto und natürlich auch eine Mannschaft, die ziemlich viel Potenzial hat und damit hat er eigentlich alle Möglichkeiten, die er auch braucht, seine Ideen von spektakulärem Powerfußball dann auch umzusetzen. Also das ist ja genau der Fußball, den er bei Werder zuletzt ja gar nicht mehr praktizieren konnte. Da musste er ja auch der Not gehorchend ein bisschen anders spielen lassen, als er sich das eigentlich vorstellt.
Ja, also das ist natürlich so für jeden Trainer, wenn Wolfsburg ruft mit diesem Background, da sagt natürlich keiner nein, ja, und die finden wirklich paradiesische Zustände dort vor, aber setzt ihn natürlich auch einem großen Druck aus, denn der Club weiß ja um seine Situation und hat entsprechend auch große Ziele formuliert, an denen er und damit ab sofort, also der Club, aber eben auch Kohfeldt gemessen werden.
Ja, stimmt, das ist eine. Zum anderen ist da aber auch noch ja eine Mannschaft, die mit dem einen oder anderen eigenwilligen Star daherkommt. Und wenn das alles so stimmt, was man hört, dann war es ja so, dass Kohfeldts Vorgänger Marc van Bommel ja genau die Mannschaft zuletzt nicht mehr hinter sich vereinen konnte. Zumindest nach außen wirkte van Bommel ja auch als Trainer eher verhalten. Also ganz anders, als wir ihn noch als Spieler in Erinnerung hatten. Da war er immer doch sehr aggressiv, sehr nach vorne als Trainer, doch eher zurückgenommen. Und da ist ja Kohfeldt schon fast ein Gegenentwurf. Ne? Der ist ja richtig emotional, der ist ja richtig forscht an der Seitenlinie. Aber trotzdem wird über ihn ja gesagt, der ist sehr nahbar. Und das ist natürlich was die Spieler vielleicht auch mögen. Hat sich ja bei Werder auch einen Ruf als Spielerversteher, zumindest in seiner Anfangszeit, erarbeitet und galt auch da als Bessermacher, was nachher dann nicht mehr so war. Aber da spielten ja eben auch andere Aspekte noch mit rein. Die Frage, ob er das jetzt auch bei Wolfsburg zeigen kann, die wird ganz wichtig sein. Davon wird dann auch Kohfeldts Zukunft letztlich abhängen, im Verein und überhaupt als Trainer, denke ich.
Ja, es ist auch sehr interessant, ihn einfach auch mal in einem anderen Umfeld zu sehen, denn Werder Bremen war natürlich für ihn jetzt ja auch ein Zuhause sein und da hat man ihn geliebt, dann hat man ihm viel verziehen. Es wird insgesamt eine sehr spannende Situation. Aber ich prognostiziere mal, Kohfeldt wird dem Club gut tun und der Club, der tut auch Kohfeldt gut.
Top
und Flop.
Unser Top des Tages ist heute das erste Coming-out eines australischen Fußballprofis in der A-League. Der Mittelfeldspieler Josh Cavallo von Adelaide United, der erklärte gestern via Social Media, ich bin Fußballer und ich bin schwul. Und für diese klare und offene Aussage, für dieses Bekenntnis bekam er dann auch jede Menge Beifall und unterstützende Kommentare von seinem Verein, von der Liga und auch vom Verband. Und das ist auch top, obwohl eigentlich Flop sein sollte, dass ein Outing überhaupt noch berichtenswert ist. Ne? Denn eigentlich sollte es ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass jeder jeden dieben kann, wen er möchte.
Ja, Flop des Tages ist Ivan Kurlischuk, der Direktor der ukrainischen Anti-Doping-Agentur. Der ist wegen der Affäre um Regelverletzungen bei Kontrollen zurückgetreten, denn seine Agentur soll bei seinen Athleten seit 2012 keine unangekündigten Trainingskontrollen durchgeführt haben. Zudem soll das NADC die Athleten kontaktiert haben, also das Büro der Anti-Doping-Agentur, um Tests in den Büros der Organisation zu arrangieren.
Stand jetzt aktuell.
In den USA, da ging gestern eine große Fußballkarriere zu Ende. Eine der besten Fußballerinnen der Welt hat sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Carly Lloyd ist mit 39 Jahren von der ganz großen Fußballbühne abgetreten, hat beim 6:0-Sieg gegen Südkorea ihren letzten Auftritt im US-Trikot genossen.
Es war ihr 316. Länderspiel und in dem wurde sie in der 75. Minute unter tosendem Beifall ausgewechselt und das war ein würdiger Rahmen für einen würdigen Abschied einer herausragenden Spielerin.
Allerdings, wenn man die Nadel im Heuhaufen suchen möchte und das Haar in der Suppe, gibt einen kleinen Schönheitsfehler, denn ihr 135. Länderspieltor war ihr dabei nicht vergönnt. Das wäre tatsächlich das Tüpfelchen auf einer wirklich enormen Karriere gewesen.
Nur Christine Lilly, die hat noch mehr Länderspiele als Lloyd, aber Lloyd hat eine Titelsammlung, die wirklich ihresgleichen sucht. 2008 und 2012 gewann sie mit den USA Olympiagold und 2015 und 2019, da wurde sie Weltmeisterin.
Ja, und unvergessen ihr Dreierpack im WM-Finale 2015, als ihr vor der Mittellinie erzieltes Tor für das wirklich absolute Highlight beim 5:2 gegen Japan in Vancouver damals sorgte.
Ja, das war ein Wahnsinnstreffer. Übrigens war das Länderspiel gestern nur ihr letzter internationaler Auftritt. Ne? Ihrem Club New York, New Jersey, Gotham FC bleibt sie noch ein bisschen erhalten. Da spielt Lloyd nämlich noch die Saison in der NWSL zu Ende und wird sich dann erst neuen Aufgaben widmen. Also ein bisschen was hat man noch von ihr, zumindest auf Clubebene.
Heute in der Sportgeschichte.
Carly Lloyd war im Fußball ewig dabei, aber nicht so lang, dass sie sich an unser heutiges Ereignis aus der Sportgeschichte noch zu erinnern könnte, oder?
Ja, nee, das lag deutlich vor ihr und sogar vor unserer Zeit. Und das will was heißen, denn es geht um das Ende der Olympischen Spiele 1900 in Paris. Die fanden nämlich vor 121 Jahren ihren Abschluss.
Diese Spiele, die hatten so gar nichts mit dem gemeinsam, was wir uns heute so unter Olympia vorstellen. Die Sportler, die sich damals an der Seine versammelten, waren nämlich nur kaum beachtete Nebendarsteller, denn die Olympischen Spiele, die waren eigentlich nur Rahmenprogramm der 5. Weltausstellung, die damals in Paris stattfand.
Ja, hieß damals auch noch nicht offiziell Olympia, sondern internationale Wettbewerbe für Leibesübungen und Sport. Olympia steckte da noch in den Kinderschuhen und das IOC hatte damals noch nicht diese Macht, die es heute hat.
Muss man sich mal vorstellen, das IOC durfte nicht mal das Programm der Sportarten selbst bestimmen. Das hatte ein Komitee der Weltausstellung einfach festgelegt und auch die Wettkampfstätten dann ausgesucht.
Ja, das war schon abenteuerlich, wenn man es mit heutigen Maßstäben bemisst. Schwimmen, Wasserball und Rudern fand zum Beispiel auf der offenen Seine statt. Oh. Und es gab Disziplinen wie 200 Meter Hindernisschwimmen oder 200 Meter Tauchen.
Also Langtauchen, ne? Streckentauchen, nicht Tieftauchen. Ja. So tief ist die Seine dann auch nicht.
Aber 200 Meter Tauchen, das ist ja unfassbar.
Ja. Und dennoch im offenen Gewässer. Aber immerhin waren in Paris damals schon Frauen zugelassen. Also fortschrittlich waren sie da schon. Das war in Athen 4 Jahre zuvor nämlich noch nicht der Fall gewesen. Und es nahmen immerhin 220 Frauen teil.
Und die Olympischen Spiele, also die damals noch nicht so hießen, dauerten insgesamt 5,5 Monate. Mann, was würden sich die heutigen übertragenen Stationen über Werbeeinnahmen freuen, wenn das 5,5 Monate dauert. Vom 14. Mai nämlich bis zum Abschluss am 28. Oktober 1900. Geschätzt waren rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Nationalitäten am Start.
Verlässliche Zahlen dazu gibt's aber nicht genau, aber sicher überliefert ist, dass der erfolgreichste Starter der US-Athlet Alvin Crenslein war, der gewann 4-mal Gold.
Ja, also die heute bekannten Medaillen gab es damals übrigens so in dieser Form auch noch nicht. Die Sieger bekamen wahrscheinlich irgendwelche Plaketten aus Silber und aus Bronze. Und dazu gab es noch ein Kunstobjekt oder gewöhnliche Gebrauchsgegenstände. Das hat man damals gerne gemacht, wie Spazierstöcke oder Brieftaschen.
Ja, oder beim Fußball gab es mal ein Kaffeeservice. Aber
Kaffeeservice, ja, ja genau. Also mit Rumra Kaffeemaschine, ja, das ist sehr schön.
Stand jetzt aktuell.
Spielt eventuell bald ein Deutscher für die legendären All Blacks, für die neuseeländische Rugby-Nationalmannschaft und tanzt dann vor dem Spiel den Haka, den Kriegstanz der Maori?
Ja, mit weit aufgerissenen Augen, jeder Muskel des Körpers angespannt. Es gibt nicht wenige Experten, die dem erst 20-jährigen Anton Segner genau das zutrauen. Segner ist sein Leben lang Rugby-Fan, kommt ursprünglich aus Frankfurt, lebt und studiert aber bereits seit er 15 ist in Neuseeland.
Dort hatte ihn sein damaliger neuseeländischer Trainer beim SC Frankfurt 1880 hingeschickt. Er hatte das Talent von Anton Segner erkannt und ihm gesagt, du bist richtig gut, wenn du noch besser werden willst, geh doch mal darunter. Und dann in Neuseeland, wo Rugby einfach Nationalsportart ist, also so in etwa populär wie bei uns Fußball, da ist das Level einfach entsprechend hoch.
Ja, und Segner landete dann bei einem ganz ordentlichen Verein, muss man sagen. Er konnte sich da dann wahrscheinlich sehr, sehr gut entwickeln. Mhm. Es sei ihm mehr als gegönnt an dieser Stelle. Er landete in Nelson, bekam dort ein College-Stipendium und spricht mittlerweile schon Englisch mit dem Akzent der Einheimischen vor Ort und hat sogar zum Rugby-Profi geschafft, macht dort in der Liga eine extrem gute Figur, wurde auch schon in die U18 und U20 Nationalmannschaft Neuseelands berufen.
Und einer der nächsten Schritte in seiner Karriere wäre nun natürlich auch für die neuseeländische A-Nationalmannschaft nominiert zu werden, aber obwohl er riesiges Talent hat, besser ist als die meisten Neuseeländer seines Alters oder überhaupt auch die meisten Spieler seines Alters überhaupt. Für die deutsche Nationalmannschaft ist er nie in Frage gekommen. Die wird wohl nie von seinen Fähigkeiten profitieren können.
Ja, aber warum denn eigentlich nicht? Er ist ja Deutscher und hat ja nicht mal eine neuseeländische Staatsbürgerschaft.
Nee, das stimmt, aber er ist für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft einfach zu gut. Der spielt auf einem ganz anderen Level. Aber auch in Neuseeland, da muss er sich noch etwas gedulden, bis er da zum Zuge kommen kann. Das ist ja alles ein bisschen anders geregelt. Also er muss erstmal noch ein bisschen körperlich robuster werden, natürlich zulegen. Er hat schon zugelegt, 15 Kilogramm Muskelmasse hat er sich in den letzten Jahren drauf geschafft. Der wiegt jetzt stolze 110 Kilogramm. Aber er muss noch eine andere Voraussetzung dann erfüllen, um für ein Land dann Rugby als Nationalspieler spielen zu müssen oder dürfen. Er muss nämlich erst 5 Jahre im Land gelebt haben, um dann auswahlberechtigt zu sein. Das sind die Regeln im Rugby, die sind ein bisschen anders als im Fußball. Da dürfen eben auch Spieler mit anderen Nationalitäten für Auswahlteams starten.
Also, dann muss er wohl noch bis zum nächsten Jahr warten. Aber könnte das denn wirklich klappen, dass ein Deutscher bald für Neuseeland in der besten Rugby-Mannschaft der Welt spielt?
Also er scheint jedenfalls alles zu haben, was es braucht, um das eines Tages schaffen zu können. Das sagt zumindest einer, der es besser wissen muss als wir beiden, nämlich sein Trainer Andrew Goodman. Und er kann noch was, er kann den Haka schon tanzen. Den hat er nämlich bereits als 10-Jähriger in Deutschland, hat er erzählt, vor dem Spiegel geübt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
In der Basketball-Euroleague treffen Meister Alba Berlin und Pokalsieger Bayern München im deutschen Duell aufeinander. Beide Mannschaften haben nach 6 Vorrundenbegegnungen erst 2 Siege auf dem Konto, aber die Bayern haben durch den Sieg jetzt gegen Mailand frisches Selbstvertrauen getankt, glauben also jetzt wieder an die Playoffs.
Und im Fußball, da geht der Blick heute gen Manchester, denn dort findet die Auslosung der Vorrundengruppen für die Frauen-EM 2022 in England statt. Das DFB-Team ist da zusammen mit Titelverteidiger Niederlande und Frankreich in Top 1 gesetzt.
Und in der Handball-Champions League unternimmt die SG Flensburg-Handewitt heute den sechsten Anlauf für den ersten Saisonsieg in der Königsklasse. Es geht gegen Motor Zaporozhye. Keine leichte Aufgabe, Flensburg ist Tabellenschlusslicht.
Und ob sie das bleiben, darüber halten euch dann auch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufen. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann morgen wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl, wenn ihr das wollt. Oder klickt euch rein, meinsportpodcast.de.
Und wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.